findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Lunchbox, ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist, Matthias. Für alle Hörer und Hörerinnen, ich spreche heute mit Matthias Graf von Kiemannseck von der Vodafone Stiftung und ich freue mich sehr, dass du da bist und würde gerne einsteigen mit drei persönlichen Hashtags, die dich am besten beschreiben würde. Hast du da drei?
Liebe Nina, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Drei Hashtags. Fangen wir mal persönlich an. Ich bin Familienvater und geprägt durch drei Kinder, die ich zu guten Teilen, die wir, meine Frau und ich, zu guten Teilen durch die Schule gebracht haben, noch nicht ganz, und die uns tagtäglich belehren und zeigen, was in der digitalen Welt neu geht. Die persönlichen Innovationsmotoren zu Hause. Zweitens, ich komme von der Respublika her, also den öffentlichen Angelegenheiten, und finde es wichtig, dass sich gerade auch Unternehmen im Gemeinnützigkeitsbereich bewegen und mit ihren Stiftungen sich für das große Ganze gemeinsame einsetzen. Das ist das Zweite. Und drittens, ich finde es immer wahnsinnig spannend, wo das Neue in der Welt entsteht. In den Köpfen, in den Technologien, bei den Menschen, im Zusammenleben. Und da sind wir zum Beispiel bei Bildung und bei Digitales mittendrin im Thema.
Absolut. Ich würde gerade noch mal auf deinen ersten Hashtag zurückspringen, nämlich auch Familienvater. Jetzt bist du ja auch zwischen den Welten sozusagen, du wandelst zwischen Politik, du bist Geschäftsführer von einer großen Stiftung und gleichzeitig eben auch Familienpapa. Und wie erlebst du da so das für dich, was deine Kinder in Bildung und in Schule so erleben? Das ist ja ein anderer Blickwinkel jetzt mal plötzlich.
Ja, also erstens, wie das immer ist, auch drei Kinder sind total unterschiedlich. Und das lehrt einen, dass da wahnsinnig viel Individualität dabei ist, auch bei der Art und Weise, wie man lernt und mit welchen Lehrmethoden und welcher Lernkultur man gut zurechtkommt und nicht. Und selbst bei meinen Kindern merke ich, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Ältesten, die jetzt 23 wird, und dem Jüngsten, der gerade 17 geworden ist, in der Art und Weise, wie sie in der digitalen Welt sich bewegen. Die Erste ist noch ein Stück groß geworden, bevor die ganzen Social Media aufgekommen sind. Der Jüngste ist damit von Anfang an aufgewachsen, hat auch am meisten in der Corona-Zeit und im Lockdown davon abbekommen, auch in einem Alter, in dem man davon auch noch stärker geprägt wird. Und seine Hauptbotschaft an die Eltern ist immer: chillt mal, Mama und Papa, ihr seid ja sowas wie vom letzten Jahrhundert. Will sagen, papierbasiert gelernt. Und damit hat er ja auch recht.
Jetzt gibt es also, ja aber auch viele Dinge, wenn du sagst, so gerade der Jüngste ist so in diesen Social-Media-Netzwerken auch mit groß geworden. Das ist ja so ein wirklich Alltagsthema auch inzwischen. Also das gehört ja zu dem Leben von Jugendlichen tatsächlich essentiell auch mit dazu. Jetzt haben wir ja auch massiv die Debatten draußen. Was habt ihr da auch für Wege gefunden, da auch tatsächlich euch selber anzunähern, so einem Thema, auch Social-Media und Familie?
Wir haben überlegt, eigentlich der eigentliche Kern der Bildungsarbeit der Stiftung ist tatsächlich Weiterbildung, Training von Lehrkräften mit Klassen in Schulen. Schulentwicklung, Begleitung über ein ganzes Jahr fürs Schulmanagement, aber auch kleine Einheiten, Projekttage. Wir haben aber gesagt, darüber kommt man trotzdem nicht und nicht rechtzeitig und direkt genug an die Welt der Social Media ran und sind deswegen, haben uns überlegt, wir gehen mit sogenannten Edutainment-Kampagnen in die Social Media. Und das heißt auch TikTok, also der chinesische Datenkrake, wenn er dann kritisch betrachtet wird. Nicht, weil wir da Verkehr attrahieren wollen, sondern weil wir wissen, dass ein Großteil der Jugendlichen da ist oder auf YouTube Shorts oder Instagram. Und wir benutzen, versuchen das natürlich in den Formaten zu tun, die dort gängig sind, also kurze Clips, aber immer mit dem Ziel, Sensibilität, verantwortliches Verhalten, Bewusstsein für das, was man in dem Augenblick da gerade tut, zu schärfen. Wir arbeiten mit Influencern und Creatern zusammen, damit wir auch sicher sind, den richtigen Tonfall zu treffen. Wenn ich mich da reinstellen würde und 15 Minuten lang den Kindern mit erhobenem Zeigefinger erzählen würde, was sie besser alles nicht hätten, dann wäre das sicherlich in der Sache, denke ich, stünde ich da voll hinter, aber die Wirksamkeit wäre begrenzt. So. Wir sind die einzige Stiftung in Deutschland, die das tut. Und es gibt Millionen von Kindern, die sich das anschauen und uns auch zurückmelden, dass sie das verstanden haben und dass sie das ein wichtiges Thema finden. Also die Frage ist, wie gehe ich mit eigenen Daten und fremden Daten und Bildern im Netz um? Ist mir bewusst, dass die Algorithmen jetzt nicht eine ausgewogene Sicht der Welt einem präsentieren? Das ist also offensichtlich ein Thema, was die Kinder schon betrifft und wo die auch, glaube ich, selber sogar nach etwas Unterstützung suchen. Ist gar nicht so, dass die so hurra, alles toll in den Social Media sich bewegen.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich, die Perspektiven, die man da auch mit einnehmen kann. Ich würde gerne gerade noch mal auf deine Kampagnen jetzt, wenn du selber sagst, aber auch noch mal kurz einmal, gestatte mir den persönlichen Schwenk noch mal einmal, den wir noch mit reinnehmen, bevor wir tatsächlich auch auf die Aufgaben mit der Stiftung eingehen. Du hast jetzt gerade so von den Kampagnen auch gesprochen. Jetzt hast du ja Kinder, die in unterschiedlichen Altersgruppen sind. Gucken die auf sowas dann auch mal drauf und sagen irgendwie, Papa, damit kann ich irgendwie auch was anfangen. Das geht total an der Zielgruppe vorbei. Das ist total sinnvoll. Sind das auch Diskussionsthemen, die euch tatsächlich auch in der Familie so das Thema Social Media dann auch erleichtern, darüber so zu diskutieren?
Ich teste das vor allem in unserem Jüngsten und frage ihn, was hältst du denn davon? Und hast das Gefühl, dass du und deine Freunde sich sowas angucken würden? Wir gehören trotzdem zu denen, die unseren Kindern erst sehr spät ein Smartphone gegeben haben. Der Jüngste hat das erst mit 13 bekommen, da war er fast der Letzte in der Klasse. Trotzdem ist er natürlich jetzt da regelmäßig unterwegs, mittendrin. Und natürlich haben wir, wie alle Eltern, auch immer wieder die Diskussion, meinst du nicht, dass das etwas überhand nimmt? Bist du sicher, dass du es nur dann nutzt und so lange nutzt, wie du es eigentlich willst? Oder bleibst du vielleicht auch drin hängen und stecken und fragst dich hinterher, hat das jetzt eigentlich gebracht? Und wie das so ist, er hört sich das an. Meistens lässt er sich nicht anmerken, dass wir irgendwas Überzeugendes gesagt haben. Wir hoffen aber, glauben aber, dass es trotzdem ein bisschen in ihm arbeitet.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was man sozusagen immer hoffen kann, dass sozusagen Dinge auch in die Eigenverantwortung kommen. Wenn du jetzt dir das anguckst, auch mit jetzt kommst du ursprünglich aus der Politik und warst da auch lange beheimatet, hast jetzt die Seiten sozusagen gewechselt zur Stiftungswelt. Was waren für dich da auch Momente zu sagen, du machst so einen Wechsel tatsächlich persönlich?
Also ich war in der Ministerialverwaltung. Also man kann das sagen, das ist, wenn man so will, Umsetzung und Politikberatung. Die politischen Entscheider sind gewählte Politiker. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist auch wichtig, weil die müssen sich auch alle 4 Jahre eine Wahl beweisen. Die müssen auch öffentlich den Kopf hinhalten. Die Ministerialverwaltung muss sich nicht öffentlich rechtfertigen. Dafür müssen die Oberen dann in die Bütt. Dafür ist es allerdings auch die Aufgabe, das zu sagen und zu tun, was man sachlich und fachlich für richtig hält. Aber man bewegt sich natürlich in einem unglaublich komplexen Feld mit wahnsinnig viel Abstimmungen und deswegen bewegen sich die Dinge häufig langsam, mühsam und schnell und innovativ neue Ideen auszuprobieren. Das geht in der öffentlichen Verwaltung schwer. Wenn die was machen, versuchen sie und müssen es auch ein Stück dann immer gleich für alle machen, weil es muss ja jeder gleich behandelt werden im Land. Und das Steuergeld kann nicht nur einigen zugutekommen, sondern muss dann für alle. So. Und eine Stiftung, die darf losmarschieren. Die darf auch einen Fehler machen oder sagen wir mal so, die darf auch mal ein Projekt starten, was sich am Ende des Tages als nicht wirksam erweist, ohne dass sie dafür gleich haften muss. Und dafür, für diese Art von Schnellboot sind Stiftungen gut. Und das fand ich sehr spannend. So etwas mal auszuprobieren. Zum Beispiel solche Kampagnen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also bis die politische Bildung der öffentlichen Hand sich in die Social Media wagt, und zwar mehr als vielleicht ein Account vom Bundeskanzler, sondern wirklich mit einer durchdachten pädagogischen Initiative, braucht es ganz schön viel Zeit.
Welche Herausforderungen siehst du denn aktuell tatsächlich auch im deutschen Bildungssystem? Jetzt kannst du das natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Brillen beleuchten, auch die du siehst. Was sind da wichtige Punkte, die du aufgreifen würdest?
Das größte Problem ist, dass wir einen unglaublichen Druck auf den Bildungseinrichtungen haben, die ganz viel quasi gleichzeitig erledigen müssen. Sie müssen mit der großen Binnenheterogenität fertig werden. Sie müssen die Integration der vielen zugewanderten Kinder in den Griff bekommen. Sie müssen mit Personalmangel fertig werden. Sie müssen mit eher anspruchsvolleren Eltern, mit sehr viel Sonder- und Eigenwünschen fertig werden. Sie müssen obendrein auch mit den ganzen digitalen Erscheinungsformen, die natürlich die Kinder beeinflussen, fertig werden. Jetzt zum Beispiel mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, den die Kinder natürlich, die Schülerinnen und Schüler viel intensiver nutzen als die Lehrkräfte und die Lehrkräfte zum Teil auch gar nicht so unbedingt mitbekommen, was die Kinder da schon machen. Ob sie es klug machen, die Kinder, ist aber noch eine zweite Sache. Um dieses sehr viel individuellere Eingehen auf Kinder, das kindzentrierte Fördern und Fordern hinzubekommen, wird man das nicht nur mit den herkömmlichen pädagogischen Instrumenten und mit den herkömmlichen Ressourcen schaffen. Dafür wird es digitale, adaptive Lerninstrumente brauchen, die die Lehrkräfte entlasten und ihnen helfen, nicht ersetzen, sondern ihnen die Zeit und die Kraft geben, dann und sich mit den Kindern dorthin zu setzen, wo der persönliche Einsatz notwendig ist. Da geht im Prinzip wahnsinnig viel, nur das deutsche Bildungswesen tut sich wahnsinnig schwer, solche Instrumente auch vernünftig in den Schulbereich zu integrieren. Großes, großes Thema. Und ich habe das vorhin angesprochen, übrigens auch das Thema staatsbürgerliche Bildung, politische Bildung, wie man das immer nennen will, muss meines Erachtens auch noch mal angeschaut werden. So wie wir das bisher machen, ist mein Eindruck, es ist wenig wirksam. Und more of the same wird deswegen auch nicht mehr bringen.
Was wären denn da Vorschläge für dich, wie man es besser machen kann?
Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, immer noch mehr Kampagnen mit dem erhobenen Zeigefinger auf der theoretisch abstrakten, ja, wählt diese nicht oder folgt jenen nicht, sondern viel mehr Erfahrung den Jugendlichen ermöglichen, wie das ist, wenn man in einer pluralen Gesellschaft lebt, indem man ihnen Aufgaben aus ihrem Lebensbereich gibt, den sie mehr als bisher selbst gestalten können, aber dessen Ergebnisse sie dann auch verantworten müssen. Um zu spüren, dass man Kompromisse machen muss, dass man verschiedene Ansichten hat, verschiedene Interessenlagen, dass man am Ende des Tages auch etwas auf an der Sache entlang diskutieren muss, weil sonst die Ergebnisse nicht halten. Also diese persönliche Erfahrung, die dann auch zu mehr Selbstwirksamkeit führen soll, wie dann der Fachbegriff heißt, ist, glaube ich, wichtiger als noch irgendeine Medienkampagne, die der jungen Generation sagt, da habt ihr aber mal wieder euch daneben benommen, so wie ihr gewählt habt, warum wisst ihr das nicht besser? Ich fürchte, das wird wenig Wirkung zeigen.
Da sprichst du ja sozusagen auch schon so ein paar wesentliche Dinge an, auch von dem Thema Vermitteln. Also ganz häufig geht es ja immer darum, Dinge zu vermitteln, Wissen zu vermitteln. Wie wichtig wird tatsächlich auch Erleben in der Schule werden für Jugendliche, gerade auch im Kontext digitale Bildung?
Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und auch eine große Chance. Durch den weiteren Ausbau der Ganztagsschule wird sehr viel mehr Zeit verbracht werden an der Schule. Die wird aber nicht alles mit Unterricht gefüllt werden können und sollen. Und deswegen muss ein gut Stück von Erlebnisräumen an der Schule koordiniert werden. Vieles, was bisher wir als außerschulische Lernorte bezeichnen, also das, was aus Vereinen kommt, Sport, Musik, Kultur, ehrenamtliches Engagement, das soll nicht wegfallen, das muss nur stärker integriert werden in den Schulablauf. Und ich finde, dazu gehört auch das Ausprobieren von dem, was an digitalen neuen Möglichkeiten da ist, praktische Aufgaben aus der eigenen Lebenswelt, um selber zu erfahren, welche Instrumente wofür taugen, wo sie gut sind und wo man sie dann auch irgendwann abschaltet oder beiseite legt oder zu einem neuen Tool greift, was man digital kommunizieren kann und wo man sich auch von Gesicht zu Gesicht gegenübersetzen muss, wenn man eine gemeinsame Haltung herstellen will. Und diese Erlebnisräume zu schaffen, das wird aus vielen kleinen Einheiten bestehen, ist eine Riesenaufgabe, weil die Schulen bisher so nicht ticken. Die denken in ihren Fächern und ihren Stundenplänen und ihren Lehrwerken und in den Lehrplänen. Und da kommen solche Dinge zwar mal so stichworteise vor, aber nicht wirklich didaktisch in einem Gesamtplan, in einen Ganztag eingebaut. Und deswegen. Und weil sich da auch Schulverwaltung auch etwas schwer tut, kommt es, glaube ich, auch darauf an, dass alle die da die ein oder andere gute Idee oder das ein oder andere gute Produkt, wenn man das mal so nennen will, haben, sagen, wir haben hier was, wir bieten euch das an, überlegt, wie ihr das integrieren könnt in euren Schulalltag zum praktischen Ausprobieren für die Kinder und Jugendlichen. Und am besten setzen sich die Lehrkräfte dazu. Und machen mit und akzeptieren, dass sie da auch in der Rolle des Lernenden sind und wahrscheinlich so rein in der Anwendung die Kinder ihnen ein Stück voraus sind. Nicht in der Erkenntnis, welche pädagogischen Ziele damit angestrebt werden sollen, aber man muss schon mal ertragen, dass die Kinder wahrscheinlich fixer am digitalen Gerät sind als man selbst als Lehrkraft.
Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, weil das würde ja auch sozusagen bedeuten, dass man ein Stück weit stärker die Bildungs-Startups, mit denen ihr ja auch oder womit ihr ja selber auch sozusagen die Motoren anschiebt, um auch tatsächlich Dinge mit in Schule wirkungsvoller zu gestalten, dass man die mehr zum Zuge kommen lässt. Wie kann das tatsächlich auch gelingen, damit Startups tatsächlich auch ihre Wirkung entfalten können in Schule und das auch tatsächlich legitimiert aus den Ministerien heraus?
Da ist vor allen Dingen erst einmal zum Teil eine Sprachbarriere oder eine Verständnisbarriere zu überwinden. Und das ist jetzt nicht nur, weil die Schulverwaltung nicht so eine Ahnung von der Welt der EdTechs und der Bildungswirtschaft hat, sondern auch, weil ein Gutteil der EdTechs oder der Ideen herkommt und nicht so richtig Ahnung vom Schulwesen hat. Also hat man das sagen muss. Nicht, dass sie nicht tolle Ideen haben, aber wie tatsächlich da Entscheidungsprozesse ablaufen, welche Spielräume Schulen haben, wer die richtigen Ansprechpartner sind, wie Lehrkräfte ticken, ab wann die sich wohlfühlen und vertraut fühlen und sagen, ja, das traue ich mir jetzt zu. Das ist häufig auch für EdTechs eine Aufgabe. Und da fehlen sehr häufig die Mittler, die diese gemeinsame Sprachfähigkeit herstellen. Dazu sehen wir uns auch ein bisschen in der Rolle als
Stiftung. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil eigentlich wärst du doch ein klassischer Übersetzer tatsächlich.
Das versuchen wir auch, das versuchen wir auch und das versuchen wir als Vodafone-Stiftung, aber auch zum Beispiel im Zusammenschluss der großen Bildungsstiftungen, die einen gemeinsamen Verein, eine gemeinsame Einrichtung, das Forum Bildung und Digitalisierung gegründet haben, dass auch solche Workshops, solche Gesprächskreise, solche Verständnisrunden organisiert. Das eine ist das gemeinsame Verstehen. Das zweite ist, dass es schon Aufgabe ist, in dem Fall der Schulpolitik und der Schulverwaltung, den Schulen vor Ort all das abzunehmen, was nicht im Kern pädagogische Aufgabe ist. Also all die Fragen, wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Wie sieht das mit den technologischen Anforderungen aus? Wie sieht das mit der Budgetierung aus, also den Lizenzkäufen? Wenn man das alles nur den Schulen überlässt, dann sind die sehr schnell total überfordert. Und es hilft ihnen auch nichts, ihnen hinterher zu sagen, na, theoretisch hättet ihr das dürfen, wenn sie dafür eigentlich erst einmal Stunden und Stunden brauchen, um Gesetze durchzuschauen, um zu verstehen, was sie überhaupt dürfen. Das ist, also eine Schulleitung hat, weiß Gott, am Tag was anderes zu tun. Das muss ihnen eigentlich abgenommen werden. Das wäre Aufgabe von Schulträgern, von Schulaufsichten, von neu einzurichtenden Verfahren auf Seite der Schulpolitik. Und das ist alles noch sehr wenig vorhanden.
Gleichzeitig gibt es aber auch ein Budget, mit dem Schulen ja agieren sollen und dürfen, was aber eigentlich auch wieder reglementiert wird, weil man ab einer bestimmten Höhe doch wieder eine Zustimmung braucht, statt dann doch frei entscheiden zu können, für was möchte man sich eigentlich Geld in die Hand nehmen und zu investieren. Also man sieht ja schon, man möchte auf der einen Seite sozusagen schon ein bisschen die Eigenverantwortung der Schule fördern. Dann wird die wahrgenommen, aber gleichzeitig wieder reglementiert. Also gibt es da auch Dinge, wo du sagst, es müssen beide Seiten, auch Schulträger, Ministerien, tatsächlich auch in der Verantwortung mehr abgeben können an Schulen dann?
Im Grundsatz ja. Ich bin bei dem Thema aber allerdings ein bisschen zwiegespalten, das sage ich ehrlich. Also es ist richtig, dass man den Schulen erst Freiheit gibt und dann aber sie wieder auch wieder zurücknimmt, weil man dann lauter Zustimmungserfordernisse seitens des Schulträgers oder der Datenschutzbehörden oder der Schulaufsicht einführt. Aber aus Sicht der Bildungswirtschaft eines EdTechs, wenn das de facto gezwungen ist, von Schulleitung zu Schulleitung zu reisen und Stückchen für Stückchen zu erklären, warum das, was sie haben, ist ein nutzvoller, hilfreicher Einsatz ist, um die Kompetenzen und das Wissen der Kinder zu verbessern, dann ist es für viele nicht zu schaffen. Und das ist ökonomisch total ineffizient. Das heißt, eigentlich wäre es viel besser, wenn so etwas mindestens mit einer Lizenz eines Schulträgers oder einer Landeslizenz erworben wird. Und dort die ganzen Prüfprozesse stattfinden, da kann man dann auch mehr Expertise versammeln. Dafür muss aber das Geld dann nicht bei den Schulen, dafür nicht bei den Schulen liegen, sondern muss wieder gepoolt werden. Auf Landesebene. Also man muss wissen, man kriegt zwar Beweglichkeit rein, wenn man den Schulen mehr Geld und mehr Freiheit gibt, aber auch Zersplitterung. Und das ist im digitalen Bereich, gerade wenn das plattformbasierte Anwendungen sind, mal nicht effizient. So. Also deswegen wäre mein Traum eigentlich, dass die Landesministerien solche innovativen EdTech-Agenturen einrichten für die Nachfragerseite, also für die staatliche Seite, die sich mit den EdTechs zusammensetzen, sagen, was könnt ihr? Und hier sind unsere Anforderungen, das muss sich mit unseren Bildungsplänen, mit unseren Lehrplänen, mit unseren Kompetenzrahmen vertragen, das muss Datenschutz geprüft sein. Und das sind die technischen Anforderungen, aber dann habt ihr auch einen Counterpart, der für euch eine ganze Landeslizenz erwirbt. Dann könnt ihr ökonomisch damit auch rechnen, was er von euch verlangt. So, das wäre eigentlich das. Es gibt Länder wie die Schweiz oder Österreich, wo das stattfindet. In Österreich gibt es Einrichtungen, das Land Salzburg macht das dort für alle Bundesländer und zum Teil läuft das dort über das dortige Bundesministerium. Das liegt allerdings auch in Österreich auch daran, dass dort die Bundesregierung mehr Kompetenzen in der Sache hat als in Deutschland. Und das Land ist kleiner, muss man fairerweise auch dazu sagen, ist kleiner als ein großes deutsches Bundesland. Es wäre mir also schon, würde mir schon reichen, wenn einige große deutsche Bundesländer mit sowas mal für sich vorangehen würden.
Warum tun wir uns mit dem Voneinander lernen so schwer?
Ich
Das wäre ein
glaube,
leichtes, tatsächlich Blaupausen eher zu nehmen,
ja.
auch zu sagen, was funktioniert in Bundesländern gut. Gucken wir uns KI-Verordnungen an. Auch da hat nahezu jedes Bundesland was Eigenes sozusagen. Und die Frage ist ja schon auch, wann schaffen wir es da auch Dinge stärker zu bündeln? Also da auch zu gucken, was können wir voneinander lernen? Was hat der eine getestet? Was können wir sozusagen im Gegenzug nochmal testen, um dann auch schneller voranzukommen, um auch ganzheitlicher wirken zu können.
Also dieses Prinzip alle für einen, einer für alle. Man könnte sich ja denken, dass die Landesdatenschutzbehörden anfangen, sich zu poolen und zu sagen, ein oder zwei übernehmen jetzt mal die Freigabe für Bildungseinsätze und ein oder zwei machen das für vielleicht für Tools, die im Bereich von Gesundheitsprävention zum Einsatz kommen und die dritten könnte man machen. Und das ist auch für mich immer noch ein bisschen eine offene Frage, warum diese Energie nicht zustande kommt. Das liegt daran, glaube ich, zum Teil, dass im Augenblick die staatlichen Strukturen alle unter extremen Stress stehen. Wenigstens so eine Grundbasisversorgung flächendeckend und funktionierend auf die Schiene zu kriegen. Und sie kaum auch innerlich Luft holen können, zu sagen, jetzt überlegen wir mal was im Strukturaufbau sicherlich einige Jahre braucht und seinen Ertrag dann auch erst in einigen Jahren bringt, aber auf lange Sicht eigentlich das Klügere und Vernünftigere ist. Ich sehe aber auch, dass es in die Richtung Ansätze gibt und vorangegangen wird. Also die Bundesländer im Bildungsbereich tun das ja schon, unter anderem mit den sogenannten LÜVs, den länderübergreifenden Vorhaben, Klammer auf, allerdings mit Geld aus dem Digitalpakt, also mit Bundesgeld incentiviert. Ob die das gemacht hätten, wenn nicht der Bund gesagt hätte, ihr kriegt diesen Teil des Geldes nur, wenn ihr euch zusammentut, offene Frage. Sie tun es aber. Wie man jetzt an so Dingen wie der großen digitalen Bildungsplattform, die sie errichten wollen, die sogenannte AIS, sehen kann, die jetzt im Ausschreibungsverfahren erste Runde schiefgegangen ist, aber immerhin die Länder haben sich zusammengetan, alle miteinander. 16 hat zwar Jahre gedauert, aber haben sich zusammengetan und es gibt da auch eine Reihe anderer Vorhaben, also eine gemeinsame Identitätskennung. So dass man am Ende des Tages hoffentlich auch länderübergreifend feststellen kann, ob jemand ein Schüler ist und dann, wenn ja, wo und eine Lehrkraft ist und wenn ja, wo und wenn die Person sich dann wo einloggt, auch die ist, die sie behauptet zu sein. Das ist ja wichtig, wenn man dann Bildungsangebote wahrnehmen will, dass man auch weiß, dass das eine berechtigte Person ist und nicht. Sonst wer, vielleicht noch nicht mal aus Deutschland kommt, sondern irgendwie ein Troll aus Fernost oder so. Ja.
Jetzt hast du aber auch schon gesagt, einmal kurz den zeitlichen Horizont genannt, wie lange sowas dauert, und dann trotzdem irgendwie wieder scheitert und man wieder von vorne beginnt. Brauchst dann nicht auch komplett strukturelle Reformen, damit wir auch zeitlich endlich vorankommen? Was bedeutet das in dem Ausmaß, wenn wir weiter so viel Zeit in Anspruch nehmen, bis Dinge auf den Weg kommen und am Ende doch wieder scheitern? Könnt ihr als
Wir haben,
Stiftungen da
ja,
unterstützen,
also
sozusagen,
wir
um?
können unterstützen. Was wir machen können, sind Schnellboote. Wir können also Lösungen entwickeln und sie pilothaft ausprobieren und sagen, guck mal, das würde funktionieren. Aber wir können das nie in die Fläche bringen. Es gibt über 10 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, 800.000 Lehrkräfte, 40.000 Schulen, einschließlich der Berufsschulen. Das können Stiftungen nicht versorgen. Können sie auch nicht ersatzweise werden. Wir würden als Stiftung niemals die Betreiber einer großen Bildungsplattform für alle schulbezogenen Tools und Angebote werden können. Das muss schon die öffentliche Hand selbst in die Hand nehmen. Aber wir können diejenigen sein, die die verschiedenen Seiten zusammenbringen. Wir können Konzepte entwickeln. Wir können Einzelbeispiele entwickeln selber und hinstellen. Das können wir machen. Wir können immer auch wieder die begleitende Weiterbildung und das das Einführen in die Schulen begleiten, denn das eine ist ja, ob so solche Tools dann vorhanden sind, das zweite ist, ob die Lehrkräfte damit zurechtkommen. Dafür sind Stiftungen da. Aber wir haben schon ein grundsätzliches Problem, weil wir spätestens jetzt seit dem Aufkommen der generativen KI, also seit ChatGPT 3.0 in der Fläche, wir eine richtige Umkehr der Innovationsdynamik haben. Also die innovativsten Nutzer sind die Schülerinnen und Schüler. Und die EdTechs, klein oder auch große Anbieter, treiben das in der Entwicklung voran. Einige Lehrkräfte, meistens so ein Viertel bis ein Drittel an den Schulen, ist innovativ aufgestellt und nimmt sich der Sache an. Ein großer Teil wartet ab oder ist nicht so richtig sicher. Es gibt auch einen Teil, der sagt, will ich nicht, kann ich nicht, brauche ich nicht. Die Schulträger darüber sind noch langsamer. Ausnahmen gibt es, muss man dazu sagen, fairerweise. Es gibt auch sehr kreative Städte. Und die Bildungspolitik tut sich mit ihren klassischen öffentlich-rechtlichen politischen Strukturen am schwersten. Das war viele Jahrzehnte anders. Da kam die Innovation langsam, aber von oben nach unten. Und dafür sind wir jetzt gar nicht vorbereitet, dass plötzlich von unten der Druck kommt und unten die Schüler meistens schon irgendwas machen und ausprobieren, von dem weiter oben noch gar nicht so richtig Ahnung haben, was das denn bedeuten würde. Und da, glaube ich, muss sich so eine Innovationskultur etablieren, dass die Schulen, man wird das ja nicht umdrehen können, das wird so sein, dass die Schulen selber sehr viel stärker auch aktiv genutzt werden, Erfahrungen zu sammeln.
Schulen plötzlich die Innovationstreiber, ne? Also ich meine,
das jetzt, wenigstens Matthias, die Schulen, genau.
Also weißt du, wir haben ja jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, auch welche Wirkung auch Digital School Story oder sowas Innovatives, so eine innovative Lernmethode tatsächlich auch in Schulen entwickeln kann und was dann sozusagen da auch passiert. Und jetzt sieht man ja, wir wirken in allen Bundesländern, aber immer noch nicht breit genug und auch noch nicht dann, um wirklich zu sagen, so jetzt sind wir in der systemischen Wirkung angekommen. Ja. Was braucht es aber, damit solche Dinge tatsächlich dann eben auch nicht verharren, sondern systemisch wirklich wirken können? Das, was Schulen ja auch selber schon bei sich initiieren. Muss es mehr Leuchttürme dann geben? Müssen wir darüber mehr reden? Also was braucht es?
Als erstes, glaube ich, braucht es so eine Konzentration auf die Engpässe. Ein ganz wichtiger Engpass oder ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist an den Schulen, ob es eine Schulleitung gibt, die das versteht und will. Und wenn sie es nicht selber kann, dass sie sich die Lehrkräfte ranholt, die das können. Ich sage bewusst Schulleitung, weil das gar nicht mal nur eine Person, also irgendwie der direkt sein muss. Das ist häufig auch ein Team. Das ist auch völlig okay so, ist auch gut so, aber es muss irgendwie jedenfalls so eine Reihe 2, 3, 4 geben, die sagen, wir treiben das jetzt voran und die das auch auch das Go haben von der Schulleitung. Und dann so eine Art von Kulturveränderung an den Schulen anfangen durchzusetzen. So. Also die müssen die Innovatoren sein und müssen dann im Innovationssprech, würde man sagen, dann als erstes auf die Early Adopters setzen. Mhm. Und dann kommen die Innovationsfolger, die sich also so ein bisschen dem Trend anschließen, weil man nicht alleine hinten stehen bleiben will. Und das braucht erstens Ausbildung und Know-how. Und wer Schulleiter wird oder Schulleiterin, kriegt dazu bisher fast gar nichts mitgegeben. In dieser Hinsicht. Und zum Zweiten brauchen die auch einfach Entlastung von einer ganzen Reihe von Managementaufgaben und Verwaltungsaufgaben. Es muss also eigentlich müssen die Schulen in ihrer Leitungsstruktur professionalisiert werden. Es kann nicht sein, dass das dann eine halbe Sekretariatskraft ist in der Grundschule von 400 Kindern. Das ist zu wenig und gar niemand und irgendein Lehrer muss das IT-Thema mitmachen. Mhm. Der Datenschutzbeauftragte der Schule ist auch irgendeine Lehrkraft, die nicht schnell genug den Finger unten hatte, als im Kollegium gefragt wurde, wer macht das jetzt? So, da braucht es eine Professionalisierung, also spezialisierte Zeit und Personal, mindestens teilweise Personal, dass das in den Griff bekommt. Und zum Zweiten, glaube ich, braucht es einen immensen auch Hinwendung der Schulträger, also der Kommunen, die sich davon lösen müssen, dass sie nur zuständig sind für die baulichen und die Ausstattungsgegebenheiten und dass die nur in Dachziegel und in Kloschüsseln denken. Das muss auch sein, aber ein Verständnis dafür entwickeln, wo man denn pädagogisch hin will. und es braucht, und du siehst schon, das sind die Einheiten, die sich rings um die Schulen gruppieren, um ihnen das zu unterstützen, leichter zu machen. Meines Erachtens braucht es auch veränderte Schulaufsichten, die auch nicht mehr nur eine Schulaufsicht sein dürfen. Also hinterher sagen, was die Schule nicht hätte tun dürfen. Das ist etwas schwarz-weiß gemalt, so ist es nicht. Die helfen auch, aber die von Anfang an in diesen Change-Management-Prozessen als Berater zur Seite stehen und auch Ressourcen heranschaffen, Know-how, Expertise, Best Cases heranschaffen, sich gemeinsam überlegen mit den Schulen, wo kriegen wir jetzt die Weiterbildungskurse dafür her, wer hat denn schon ganz interessante Angebote, also so eine Art Coach werden.
Müsste
sollten.
Man dann aber nicht auch Schulträger sozusagen erst transformieren, damit genau das
ja,
passieren
man muss,
kann?
Man muss die Schuldezernenten oder Bildungsstadträte, je nachdem wie die da so heißen, in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt sich vornehmen. Da sind auch etliche auch guten Willens. Man muss in die Kommunalparlamente gehen, denn das braucht entsprechend auch das Geld und das Personal. Und man muss mit denen so eine Art Rollen- und Aufgabenkritik vornehmen. Wir wissen ja, dass das in anderen Ländern, wo das sehr viel besser funktioniert, zum Beispiel in Kanada, da wird wahnsinnig viel auf der County-Ebene entschieden. Also wir würden sagen, auf der Kreisebene. Die sind flächenmäßig ein bisschen größer in Kanada, aber zahlenmäßig gar nicht. Ist auch nicht so entscheidend. Da gibt es eigene School Boards, also wenn man so will, kommunale Schulagenturen, die dafür da sind, dass die Schulen sich didaktisch, pädagogisch in der Bildungsqualität weiterentwickeln und sich auch selbstverständlich darum kümmern, dass die besten digitalen Tools angeschaut, bewertet und den Schulen zur Verfügung gestellt werden. So dass die wissen, okay, wenn ich auf die zugreife, dann ist die Wirksamkeit gesichert und alles drumherum. Darum muss ich mich nicht kümmern. Ich muss mich nur kümmern, wie ich das klug in den Unterricht einbaue. Und die Leute, die da hinkommen, das ist eine Aufsteigerposition. Die besonders guten Schulleitungen kommen in diese Schoolboards. Nicht die, die eigentlich die keine Kraft mehr verspüren oder so ein bisschen aus dem täglichen Kampf an der Schulfront oder an der Klassenfront raus wollen, sondern das sind die Besten im Kreis und es wird besser bezahlt und es gilt als eine Aufstiegspunktsituation. So etwas haben wir noch gar nicht, könnten aber die Kommunen, wenn sie wollten, einrichten. Zum Teil würde man in Deutschland, auch wenn das relativ kleine Schulträger sind, sagen, da macht man Zweckverbände, also 2, 3, 4 Schulträger, kleine Landkreise oder kreisfreie Städte tun sich zusammen, damit es eine kritische Masse gibt. Sowas gibt es in vielen anderen Bereichen der Daseinsvorsorge, Abfall, Wasser, Strom, überall. Aber im Bildungsbereich gibt es noch keine wirklich, sagen wir mal, effektiven Strukturen. Ginge aber.
Es klingt so tatsächlich. Ja. Also für mich klingt sogar machbar, was du gerade sagst. Wenn du jetzt guckst, du erlebst es selber, ihr als Stiftung, ihr seid natürlich auch abhängig sozusagen von dem Konzern selber. Ihr seht, was bei uns aber auch im Moment in der Wirtschaft passiert, dass tatsächlich überall gekürzt, gestrichen wird. Du siehst auf der anderen Seite tatsächlich USA, wo jemand ist als Präsident, wo ganz viel gerade in den Ressorts sozusagen, also an den verantwortlichen Trägern in der Verwaltung zusammengestrichen wird. Also es geht ja nicht darum, alles loszuwerden, aber tatsächlich schon auch drüber nachzudenken, welche Strukturen sind denn eigentlich sinnvoll und wie schnell sind denn eigentlich auch Strukturen in der Transformation umsetzbar. Wenn du dir jetzt unser System hier in Deutschland anguckst, Bildung steht ja nicht wirklich auf der Agenda. Es war im Wahlkampf nicht wirklich auf der Agenda. Wir gucken jetzt drauf, dass ein großes finanzielles Paket geschnürt wird. Auch da ist Bildung nicht unbedingt mit integriert. Trotzdem ist es zwingend notwendig. Wie siehst du das tatsächlich, dass man da auch die nötigen Schritte, die wir jetzt auch brauchen, um die Zukunft zu gestalten, auch legt, Matthias?
Also ich wäre vorsichtig, da in Deutschland irgendwie die Hoffnung auf die Bundesebene zu legen. Denn die kann Impulse geben und das kann man aus dem 500-Milliarden-Programm auch ableiten, wenn man das will. Also die Worte Bildung und Digitalisierung stehen ja ausdrücklich drin. Das wird jetzt eine Ausgestaltungsfrage sein, weil die ist natürlich konkurriert, auch mit vielen anderen Bereichen. Mobilität steht da natürlich auch drin und Energieversorgung und anderes, aber da kann man was machen. Aber am Ende des Tages muss das von der Landespolitik und von noch weiter unten entschieden werden. Und ich glaube auch gar nicht, dass es gut wäre, wenn plötzlich von Bundesebene versucht würde, 40.000 Schulen in Deutschland fein zu steuern. Eine kleine Grundschule irgendwo im Bayerischen Wald, genauso mit 300 Schülern, die nicht wissen, ob sie bei der demografischen Entwicklung noch in 5 Jahren da sind. Und ein großes Berufsschulzentrum mit 2.000 Schülern irgendwo im Ruhrgebiet, mit aber einer ganz anderen, auch sozialen Struktur, total unterschiedliche Verhältnisse. Das kriegt eine Bundesregierung zentral in einem 80 Millionen Bevölkerungsland niemals gut und effektiv hin. Da bin ich ein großer Fan der Stärkung der kleinen Einheiten. Mhm. Und deswegen würde ich da jetzt nicht drauf die Erwartung haben, dass das jetzt eine neue Bundesregierung alles lösen muss. Aber wenn sie es klug macht, dann zwingt sie die Länder dazu, mit dem Geld nicht nur more of the same zu machen, sondern das an Bedingungen zu knüpfen, die Strukturen herausbauen, die es dann doch flächendeckend braucht. Und im Bereich des Digitalen braucht es zum Beispiel eine Bildungsdateninfrastruktur. Die muss verknüpft und vernetzt sein über Landesgrenzen und erst recht kommunale Grenzen hinweg. Also das Digitale funktioniert überhaupt nicht, wenn ich vom einem bis zum nächsten Landkreis bereits in ein neues digitales System komme. Der eine die Daten des anderen nicht lesen kann. Die Kinder kommen vielleicht aus einem Wohnort, der irgendwie ein paar Kilometer weiter liegt. Und schon weiß man nicht mehr, wer die Person ist. Oder man kann alle Lernverlaufsdaten nicht mehr erkennen oder vielleicht auch die sozialen Rahmenbedingungen, in denen die Kinder groß geworden sind. Dafür braucht es eine gemeinsame Struktur. Und solche Mittel kann man an den Aufbau solcher Struktur knüpfen.
So. Dann wäre es ja auch gut, die Nachhaltigkeit.
Das passiert auch hoffentlich
auch
durch
messen,
den Digitalpakt
oder?
2 zum Beispiel. Das wird eine große Frage sein, wie konkret das dort eingefordert wird. Ich glaube schon, dass das auf der Tagesordnung steht, dass das auch gesehen wird.
Wie wichtig wird denn da dann auch zukünftig tatsächlich Wirkung und Messbarkeit des Ganzen tatsächlich? Also wie viel ist dann auch wirklich tatsächlich in der Umsetzung passiert und was sind die Ergebnisse, die daraus resultieren? Ja. Weil wenn ich mich angucke als Gründerin von einem Startup, dann wird tatsächlich immer auf Wirkung gefragt und immer die Ergebnisse eingefordert, sehr, sehr strikt. Wenn wir uns aber gerade solche Themen wie Digitalpakt und Co. angucken, wie wird das nachgehalten, damit wir tatsächlich auch mal sehen, wie ist denn das Invest am Ende tatsächlich und wo kommt es denn an und welchen Impact hat es auch geschaffen?
Das ist ein sehr gutes Thema, weil da noch wahnsinnig viel zu tun ist. Weil Bildungserfolg ja, ist auch nicht so einfach zu messen, weil Bildungserfolg ja keine eindimensionale Sache ist. Also nur, weil ich da eine digitale Ausstattung in den Klassenraum stelle, werden dadurch auch noch nicht die 4 Cs, also die Zukunftskompetenzen, Kreativität und kritisches Denken, Kommunikation und Kooperation automatisch erlernt. Da kommt wahnsinnig viel dazu und auch nicht bei allen Kindern. Genau zu sagen, es hat jetzt genau an diesem Geld für dieses Tablet gelegen, wäre unseriös. Trotzdem muss ich mir natürlich schon überlegen, wie ich meine Mittel steuere, wie viel tue ich in Ausstattung, wie viel tue ich in Weiterbildung der Lehrkräfte, wo muss ich was baulich machen, wo muss ich mehr individuelle Fördermaßnahmen für Kinder, die sich schwer tun, einsetzen. Und um das rechtzeitig zu merken, also erst nicht Jahre hinterher, wenn alles ausgegeben worden ist, braucht es eigentlich fortlaufende Lernstandserhebungen in den Klassen während des Lernens. Und zwar gar nicht im Sinne von Notenvergabe, darum geht es gar nicht, sondern um festzustellen, welche Art von didaktischer Intervention, wenn ich es mal ganz breit nenne, oder welche Art von Instrument oder Veränderung der Lernumgebung wirkt sich jetzt aus, wie? Und damit ich innerhalb von Wochen oder Monaten auch schon nachsteuern kann. Das sind natürlich Dinge, die sehen dann nur die Lehrkräfte oder vielleicht noch die Klassenkonferenz. Ja, das geht gar nicht darum, das nach draußen zu tragen, aber regelmäßig sofort eingespielt zu bekommen, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, um zu sagen, nee, also mit dem Instrumentarium und dem Mitteleinsatz dort, das war gut gemeint, aber es wirkt nicht so oder es wirkt in der Klassenstufe nicht so. Funktioniert super in der Mittelstufe, aber in der Unterstufe war es nicht optimal oder es funktioniert für einen bestimmten Teil der Schüler nicht. So, und damit das keine Zusatzarbeit wird für die Lehrkräfte, die sagen, oh Gott, nochmal einen Testen, ja, nochmal irgendein PISA oder ein Vera oder ein IQB-Trend, muss das quasi ohne zusätzlichen Aufwand laufen. Und das geht, sobald ich digitale begleitende Lerninstrumente einsetze, die ich automatisch in den normalen Fachunterricht integriert habe, weil die inzwischen in der Lage sind, das automatisch zu erheben. Weil sie einfach das herauszieht aus dem, wie die Kinder damit arbeiten. Das ist gar keine extra Prüfung. Ja? Und zeigt den Lehrkräften aber an, wo, welche Kinder wo, wie schnell zurechtkommen und ob das möglicherweise fachbezogen ist oder ob das ein Thema ist, was vielleicht sozial-emotional begründet ist oder wo der didaktische Ansatz nicht so funktioniert. Kinder ticken ja unterschiedlich. Die einen kommen intellektuell, die anderen kommen visuell, die dritten kommen an bestimmten Stellen mehr über das handgreifliche Erleben hin. So. Um das einzuführen, braucht es sozusagen auch diese Digitalisierung, um den Ressourceneinsatz mal etwas wirtschaftlich gesprochen zu optimieren. Entschuldigung, da war ein Huster drin.
Alles gut.
Jetzt bin ich wieder da.
Willst du deinen Satz noch fertig sagen?
Ich hoffe, der war zu Ende. Wenn nicht, wo war ich stehen geblieben?
Ich glaube, bei den Ressourcen sozusagen, jetzt zum letzten Schluss.
Ja, also der Ansatz war ja, am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass bessere Kindung, bessere Bildung bei jedem Kind ankommt. Aber bei begrenzten Ressourcen kommt es auch darauf an, dass die sehr viel effizienter eingesetzt werden. Mhm. Ja. Und das ist eine Frage von Geld und Personal und Know-how. Aber wenn man ganz ans Ende durchschaut, ist die knappste Ressource die Zeit. Denn die Kinder werden ja älter und leben und mit denen passiert was. Und wenn ich bestimmte Dinge in einem bestimmten Alter nicht lege oder nicht verankere oder ihnen die Möglichkeit nicht gebe, dann ist diese Zeit vorbei. Und es wird wahnsinnig mühsam und schwieriger, das später irgendwie noch dazu zu packen. Also man kann die Kinder ja nicht auf Stopp setzen und sagen, naja, wenn wir in 2 Jahren uns super aufgestellt haben, dann machen wir einfach mit dir weiter, wo du jetzt gerade bist. Die 2 Jahre sind dann, ich will nicht sagen verloren, aber nach alten Strukturen abgelaufen. Und das ist diese, wenn man so will, Lebenszeit, die da abläuft für die Kinder. Das ist das eigentliche schwierigste tragisch. Und knappste Gut. Also ich will nicht sagen tragisch, man muss sich nur wissen, wie wertvoll jeder Tag und jede Stunde im Bildungsleben eines Kindes und Jugendlichen ist.
Ja, ich glaube, man muss jetzt auch wertschätzen tatsächlich, welche Möglichkeiten es da gibt. Und damit natürlich gibt es schon eine Tragik, wenn man natürlich viel denkt, ich etabliere jetzt was, was in 10 Jahren Wirkung hat, dann ist es schon tragisch tatsächlich für die Jugendlichen, die in den 10 Jahren sozusagen davon nicht profitieren können, sondern es muss sozusagen auch Wege geben, wie sie die gleichen Chancen und Möglichkeiten auch bekommen wie andere, die in 10 Jahren dann sozusagen davon profitieren können.
Gibt's allerdings das Thema das Thema Nachholen oder Aufholen ist auch in Phasen, wo man eigentlich schon weiter sein sollte, ist ein Riesenthema. Das verschärft nochmal sozusagen die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten oder in den Lerngemeinschaften, Klassen, Kurse, Projektgruppen, wie auch immer. Und sinnvollerweise muss man auch darauf aufpassen, dass man die Schüler nicht vollständig vereinzelt. Es gibt Phasen, wo man alleine für sich arbeitet, aber es wird immer sinnvollerweise Phasen geben, wo man als Lerngemeinschaft zusammen ist. Das ist auch wichtig. Also Mensch lernt von Mensch. Mhm. So sind wir auch emotional, psychologisch durch die Evolution geprägt. Wir nehmen ernst und wahr, was uns ein Mensch aus Fleisch und Blut sagt. im Guten wie im Bösen. Das hat für uns Gewicht, mehr Gewicht als das, was man nur so liest. Also es braucht diese Gemeinschaftserfahrung auch und es braucht aber auch die Zeit, wo man ganz weiß, es hängt jetzt nur von dir ab, was du daraus machst. Du kannst dich nicht irgendwo dranhängen und irgendwie so nur so mitlaufen oder mitschleifen lassen. Braucht eine gute Balance. Und dazu gehört halt, wenn es viele gibt, die aus dem einen oder anderen Grund Kompetenzen nachholen müssen, oder eine psychosoziale Stabilisierung brauchen, wie man das hinkriegt, selbst wenn das im Lehrplan nirgendwo für diese Altersstufe in dieser Klasse vorgesehen ist. Deswegen ist ein weiterer, glaube ich, großer Reformbedarf, dass man all die Instrumente, die jetzt nicht Unterricht sind und Schule, aber aus der Jugendhilfe kommen oder aus der außerschulischen Bildung. Bildung findet ja nicht nur im Unterricht statt. Bildung findet ja auch kulturell statt, musisch statt, im sozialen Miteinander, die im Augenblick von entweder Zivilgesellschaft oder gemeinnützigen GmbHs, wie deines eins ist, oder Stiftungen oder Kommunen oder sonst wo Angebot oder Vereinen oder Orchestern oder von mir ist auch gerne die Freiwillige Feuerwehr angeboten wird, dass das stärker zusammengefasst wird und man das mit in den Blick nimmt, wenn es um die Bildung der Kinder geht. Und das nicht so nebeneinander herläuft und einer eigentlich gar kein Gespür hat. Also eigentlich müsste eine Schule, wenn sie dann, wenn ich mal so ein bisschen Vision entwickeln darf, die müsste auch die Kapazität und Fähigkeit haben, sagen, pass mal auf, ich glaube, für deine Entwicklung wäre es jetzt sehr wichtig, dass du an dieser oder jenen Stelle, die gar nicht mit Unterricht zu tun hast, eine Chance bekommst, dich da engagierst, in dieses Team gehst, dich irgendwo erprobst in einem MINT-Labor, weil du da Be Fähigkeiten hast, dich irgendwo ehrenamtlich engagierst und mit Menschen zu tun hast, was auch immer. Also sowas ein bisschen anleiten, anstupsen, fördern, anbieten. So. Jenseits der Frage, kannst du jetzt gerade also den Satz des Pythagoras in Mathe. Gut.
Ja. Gibt es denn da auch dann Themen, die ihr euch als Stiftung nochmal auf die Agenda
Ja.
gesetzt habt für dieses Jahr, die von euch von großer
Genau.
Bedeutung sind?
Wir werden in Kürze, kann man sich schon vormerken, 7. April, mit einer größeren Studie zum Thema Aufbau einer Dateninfrastruktur kommen, als so eine Art Basis.
Krass, an meinem Geburtstag.
Ah, das wusste ich zwar nicht, aber umso lieber ist es mir. Gerade auch als Aufgabe, weil das etwas ist, was jetzt auch hoffentlich mit Hilfe der neuen Mittel auf der Bundesebene mit angepackt werden kann oder befördert werden kann. Und wie gesagt, etwas ist, was nicht von Kommune zu Kommune an der Landkreisgrenze immer neu angefangen werden kann. Wozu wir sehr viele Experten auch aus allen Bereichen Praxis, Wissenschaft, Politik befragt haben, mit einer ganzen Reihe von Themen. Wer sich die Aufgabe machen will, begrüßen wir sehr. Es ist eine große Aufgabe, 10 Handlungsfelder, 100 Handlungsempfehlungen für verschiedene Sektoren. Wir werden uns auch des Themas Schul- oder Bildungsbudgets nochmal annehmen. Wie müssen die strukturiert sein, dass da mehr Innovationskraft ins System kommt? Dass also wer da innovativ vorangeht, auch wirklich schnell genug sich so erproben kann, dass daraus Produkte, Angebote werden, die in der Breite gefahren werden. Wir sind in einer Stiftungsinitiative mit 20 anderen Stiftungen zusammen, Bildungsstiftungen. Die werden in diesem Jahr auch in Kürze Vorschläge für eine kindzentrierte Bildung vorschlagen. Also die Fokussierung aller pädagogischen und didaktischen Instrumente, Mittel, Ressourcen, Personal auf die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Kindes. Und zwar egal, wo es herkommt und egal, wo es steht. Das beinhaltet natürlich auch die Förderung der Talente. Das geht nicht nur darum, Nachteile auszugleichen, sondern da, wo Stärken sind, die auch nicht zu übersehen, aber sehr viel stärker möglich machen, jedes Kind da zu erkennen, wo es gerade steht und dem das passende, möglichst passende Lernumfeld zu verschaffen. Und es gibt eine Stiftungsinitiative, die mit den Kultusministern, einigen jedenfalls, voraussichtlich im späteren Frühjahr einen Bildungsdialog anfangen wird, Zivilgesellschaft und Kultuspolitik, zu einem Schnittstellenthema. Das ist noch ein bisschen offen. Welches Schnittstellenthema ist? Mit Schnittstelle meine ich Übergänge von einzelnen Bildungsabschnitten. Also so ein klassisches Thema ist der Übergang von der frühkindlichen in die erste allgemeinbildende Stufe, also elementar im Primarbereich, Kita zu Grundschule. Mhm. Anderes ist der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die berufliche Ausbildung zum Beispiel. Das sind so diese Schnittstellen, die immer so etwas drunter leiden, dass das unterschiedliche Zuständigkeiten sind und der eine vom anderen nicht so richtig was weiß. Die Kinder aber die gleichen sind, die aus dem einen ins andere System gehen und für die für ihren gelungenen Bildungsverlauf natürlich ankommt, dass das einigermaßen bruchfrei passiert. Mhm. Das wird alles in diesem Jahr passieren. Und wir werden auch noch uns darum kümmern, wenn ich jetzt hier schon diesen kleinen Block an Werbung machen darf, den jungen EdTechs, den Startups, mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, werden wir auch in diesem Jahr wieder einen EdTech Award vergeben. Und zwar morgen auf der Transform des Bitkom. Nina, du kennst das.
Genau, ich durfte letztes Jahr mit dabei sein.
Mit einer Jury. Und bin ich gespannt, was wir in diesem Jahr für interessante junge Startups haben. Wir haben
spannende Startups dabei, die diesmal da drin sind.
Genau, und wer da wie pitcht und was die Jury dann hinterher prämiert, das gibt ein bisschen Geld. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Sichtbarkeit und Vernetzung. Wir Stiftung werden ja da kein ökonomisch wirksames Kapital irgendwie reingeben.
Ich bin das echt total gespannt, weil es sind, ja. Frido ist ja dabei und Ludwig auch. Also ich kenne zwei davon auch gut. Ja. Deswegen, ich drücke beiden echt die Daumen und bin ganz gespannt, wie ihr euch da in der Jury dann entscheidet, wer das dann letztlich wird. Oder wer da auch am besten pitcht. Auch das
gehört ja dann dazu. Genau, wer auf die Fragen die besten Antworten hat, das werden wir dann sehen. Morgen Nachmittag, also ich denke mal so gegen 18 Uhr steht der Sieger fest und das lässt sich dann auch auf den Webseiten von bei uns der Stiftung und bei Bitkom und sonst wo überall nachlesen und schauen.
Sehr gut, dann drücken wir fest die Daumen und ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage mitstellen, nämlich wenn du einen Bund frei hättest, jetzt gehen wir dann tatsächlich auch weg vom Bund runter auf die Länder, an die Bildungspolitik der Länder. Was wäre das?
Wir sagen, macht euch die Innovationskraft, und zwar sowohl der innovativen Schulen als auch der im weitesten Sinne Bildungswirtschaft, der EdTechs, gerade der Startups, zunutze. Fördert sie bewusst in ihrem Innovationsanlauf. Und zwar nicht irgendwie, sondern richtet sie aus auf die großen bildungspolitischen Herausforderungen, die wir haben, bei denen wir uns auch, glaube ich, ziemlich alle schnell einig sind. Also Basiskompetenzen der Kinder, Sprachfähigkeit der Kinder, gelungene Integration der Kinder, gute Übergänge. Dann darüber brauchen wir auch gar nicht zu streiten, dass das die großen Aufgaben sind. Ja. Und nutzt das und steht nicht nur daneben und wartet ab, ob da sich vielleicht irgendwann mal oder wie auch immer oder auch nicht etwas entwickelt. Und am wenigsten wartet ab, bis alles, was wirklich gut und kraftvoll ist, irgendwie aus Fernwest oder Fernost von außerhalb von Europa kommt, weil dort die großen digitalen Datenbestände beherrscht werden. Schafft euch eigene Infrastrukturen, damit hier trainiert, gelernt und auch mit unserem, sagen wir mal, gesetzlichen und ethischen und Werteverständnis damit umgegangen wird.
Danke, große Aufgabe, die da vor uns liegt. Und ich bin gespannt, wenn wir vielleicht im kommenden Jahr dann wieder sprechen, dann können wir mal gucken, was tatsächlich sich bewegt hat. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass es in der Bildung, im Bildungsbereich vorangeht. Vielen Dank, Matthias, fürs Gespräch.
Ich bedanke mich, Nina. Alles Gute.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst.
Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.